gemütlich machen. Wenn ihr euch fragt, warum saß der Hansi denn heute Morgen alleine hier? Vielen Dank dafür, Hansi. Ich bin also wirklich erstaunt, wie jemand... Ja, wir können mal klatschen. So, am Klavier ganz alleine den Raum füllen kann. Also, ja, finde ich gut. Unsere Musiker, die sind mit 12 bis 17 Leuten. Seit Donnerstag dieser Woche sind die in Schwäbisch Gmünd auf einem Seminar für Lobpreis. Also sie bilden sich quasi fort, sie hören, was gibt es Neues in der Lobpreisszene in Deutschland. Und ja, das geht jetzt noch bis heute Mittag. Deswegen saß der Hansi heute Morgen alleine hier. Ja, vielen Dank nochmal dafür. Ja, schönen guten Morgen nochmal an alle. Ich möchte euch alle ganz recht herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen über den zweiten Teil vom Predigtthema geistlich wachsen sprechen darf. Wenn wir hier auf die Folie schauen, Teil 1 hatten wir letzte Woche, das war einmal Freiheit durch das Kreuz erkennen und Wachstum im Leib Jesu. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, worüber wir letzte Woche gesprochen haben für diejenigen, die nicht da waren oder für diejenigen, die da waren und es noch mal eine Auffrischung benötigen. Geistlich wachsen ist immer wieder Thema in Gemeinden. Wir als Gemeindeleitung haben für uns erkannt, dass es unser Wunsch sein muss oder dass es der Wunsch von jedem Einzelnen sein sollte, dass jeder in dieser Gemeinde weiterkommt und geistlich wächst. Wir sehen eine sehr lebendige Gemeinde, Wölmersen, mit absolut vielen eifrigen, engagierten und auch zuverlässigen Mitarbeitern in allen Bereichen. Was wir aber auch sehen, ist die Menge an Aufgaben und Arbeiten, die es hier gibt, und demgegenüber stehen eigentlich zu wenig Mitarbeiter. Wir sehen teilweise ausgepowerte Menschen, kraftlose Mitarbeiter, die nicht gesehen werden, und eine Gesellschaft, die generell immer mehr hat, ja, ob zu Hause oder auf der Arbeit und ja, logischerweise auch wie in unserem Fall im Gemeindeleben. Aber dass dieser Zustand nicht die Lösung ist, das ist ja auch klar. Wir haben ja viel vor in der Zukunft. Ja, wir möchten ein Grundstück kaufen in Altenkirchen. Wir wollen dort ein neues Gemeindegebäude errichten. Wir wollen aber nicht nur ein neues Gebäude errichten, nur um ein schickes Gebäude zu haben. Dieses Gebäude soll in erster Linie einen Zweck erfüllen. Und zwar, dass Gottes Reich weiter gebaut wird, größer wird. Dass Jesus dieses Gebäude gebraucht, um mehr Menschen zu erreichen und ihnen die frohe Botschaft zu verkünden oder näher zu bringen. Also wie können wir als Gemeinde oder wie wir hier sitzen, in eine Kraft kommen, die wir brauchen, um sein Gottesreich zu bauen. Die Bibel spricht in Epheser 4, dass es Gottes Wunsch ist, dass wir seinen Sohn immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. In Römer 8 heißt es, wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlicher zu werden. Und das meint die Bibel mit geistlich wachsen. Wenn wir also Jesus immer besser kennenlernen und dadurch seine Art annehmen und ihm automatisch ähnlicher werden, werden wir einen Prozess der Heiligung erleben. Und das Ergebnis, das Resultat dieser Heiligung beschreibt Paulus in den ersten Zeilen des ersten Korintherbriefes. Ich kann gar nicht aufhören, Gott für seine Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. Durch ihn seid ihr in allem Reich beschenkt, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Die Botschaft von Jesus Christus ist zur Kraft in eurem Leben geworden, sodass ihr mit allen geistlichen Gaben gesegnet seid. Während ich sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus Christus, unserem Herrn, warte, er wird euch die Kraft geben bis zum Ende. Also das bedeutet, die Kraft, die wir brauchen, kann nur von Jesus selbst kommen. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft oder nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Wenn wir Jesus also besser kennen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind, kommen wir in eine geistliche Kraft, in eine geistliche Power, die wir einfach dringend nötig haben. Die Frage ist nur, wie wir das erreichen können. Und letzte Woche haben wir als ersten Schritt, als ersten Teil, haben wir auf unser Fundament geschaut. Und unser Fundament ist die Freiheit durch das Kreuz. Das Kreuz sollte ein Symbol der Freiheit sein. Oft sehen wir aber eher eine Last darin. Ja, und Gott weiß das. Er weiß, dass wir immer wieder unsere Sichtweise ändern und nicht Freiheit sehen im Kreuz, sondern unsere Schuld, als ob sie noch da wäre und hängt und einfach nicht weggeht. Und wir versuchen oft aus eigener Kraft heraus, Gott immer wieder und immer wieder gerecht zu werden. Meistens durch Taten oder durch Aktionen. Oder die innere Überzeugung, ich muss das machen, ich muss jenes machen, ich muss hier was weiter tun und so weiter. Und ich muss was machen, um Gott zu gefallen. Und wenn wir die Bibel vereinzelt lesen, also in Briefen an die Gemeinden, gerade durch Paulus, dann kann man das auch genau so verstehen. Es kann einem sehr oft und sehr leicht gesetzlich rüberkommen. Aber das ist nicht das, was Gott oder wie er es sich vorgestellt hat. In Römer 3 heißt es, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist ein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Also das heißt, es ist ein Geschenk. Jesus hat uns befreit. Er hat uns Freiheit mit seinem Tod erkauft. Und du oder wir können rein gar nichts tun, um diesen Zustand zu ändern. Und irgendwie stellen wir uns dann auch über Jesus, wenn wir glauben, dass wir das könnten, aus unserer anderen eigenen Kraft heraus. Also wenn du Jesus in deinem Leben angenommen hast, bedeutet das, bist du kein Sünder mehr. Das heißt nicht, dass du nicht mehr sündigst, aber du warst ein Sünder und jetzt bist du ein Christ. Und ein Christ bedeutet, du bist siegreich, für unschuldig erklärt, von Gottes Gerechtigkeit erfüllt und für immer freigesprochen. Und wenn wir das für uns erkannt haben und immer wieder auf unser Fundament schauen, haben wir schon mal einen riesigen Teil von Jesus kennengelernt. Der zweite Schritt, auf den wir geschaut haben, war, dass wir erkennen, welche Kraft, also im geistlichen Wachstum im Leib Jesu liegt. Gott beschreibt seine Gemeinde als einen Leib mit vielen Gliedern. Die Gemeinde als Konstrukt ist der Leib, wir Menschen aber, die dieser Gemeinde angehören, sind die Glieder. Die Glieder sollen mit dem Leib, also dem Körper, verbunden sein. Gott hat also Gemeinde erschaffen, weil er weiß, dass es uns leichter fallen wird, in dieser Gemeinschaft seinem Sohn ähnlicher zu werden. Weil wir dann ein Teil von ihm sind oder ein Teil davon sind. Er kennt aber auch die Menschen, die denken, dass sie es einfacher haben werden, wenn sie ihren Glauben alleine leben. Ja? Das Problem ist aber, dass sie dann nicht mit dem Leib verbunden sind. Und man kann als Christ kein gesunder Teil sein, wenn man nicht mit dem Leib verbunden ist. Und ich habe euch das Beispiel mit meiner Hand mitgebracht, ja, die abgehackt wurde. Also wer nicht da war, letzte Woche wurde meine Hand abgehackt und die wurde hier hingelegt. Heute ist sie wieder dran. Ein weiterer Irrglaube ist, wenn wir denken, nur weil wir hier in den Gottesdienst gehen, sind wir auch automatisch Teil des Körpers. Und es ist gut, wenn wir hier hinkommen, ja, aber Teil oder Glied dieses Körpers zu sein, bedeutet mehr als nur sonntags hier zu erscheinen. Mitarbeit gehört dazu. Teil einer Gruppe zu sein. Teil eines Hauskreises zu sein, in dem man Fragen stellen kann unter der Woche. Wenn man zum Beispiel nicht verstanden hat, was der Prediger da so sonntags von sich gibt. Soll ja mal vorkommen. Es liegt also absoluter Segen darauf, wenn du Teil einer Gruppe bist, hier in dieser Gemeinde. In Epheser 4 wird Jesus als Oberhaupt des Leibes mit all seinen wunderbaren Auswirkungen beschrieben. Durch ihn, Jesus Christus, wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Das war ein kleiner, kurzer, mehr oder weniger Rückblick auf die letzte Woche. Heute wollen wir noch einen Schritt weitergehen und schauen, wie wir weiter im Glauben und geistlich wachsen können. Ich habe letzte Woche das schon so ein bisschen angekündigt, dass der heutige Teil besonders spannend sein wird für Christen, die schon was länger dabei sind. Ja, die bekehrt sind, die wissen, wie es läuft, vielleicht schon viele Jahre dabei sind, die Freiheit im Kreuz kennen, die Gemeindeglieder sind, die Kraft im Leib kennen. Ich möchte uns heute die Frage stellen, ist Jesus mein Retter oder ist er mein Herr? Und ich bitte euch, das nicht falsch zu verstehen. Das eine schließt das andere nicht aus. Also es gibt hier kein Entweder-Oder. Oder besser gesagt, wenn er dein Herr ist, ist er nicht mehr dein Retter. So ist es nicht gemeint. Wenn du Jesus angenommen hast, wenn du glaubst, dass er Gottes Sohn ist und für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, wird er immer dein Retter sein. Und er wird auch dein Retter bleiben. Die Frage ist aber auch, ist er auch dein Herr? Glaubst du an Jesus oder glaubst du Jesus? Glaubst du an Jesus oder glaubst du auch, was er sagt? Glaubst du ihm? Denn wenn du Jesus glaubst, bedeutet das, dass du ihm vertraust. Wenn du an Jesus glaubst, ist das ein super Anfang. Aber es gibt noch viel, viel, viel mehr, als nur an Jesus zu glauben. An Jesus zu glauben heißt, ich brauche einen Retter. Jesus zu glauben heißt, ich brauche einen Herrn. Und an Jesus zu glauben ist definitiv einfacher. Denn Jesus, der Retter, nimmt dir die Schuld, ohne dich anzuklagen. Ja, er steht dort mit ausgebreiteten Armen und nimmt dich an, wie du bist. Er steht dort nicht und zählt auf, was du alles falsch gemacht hast oder was du dies gemacht hast, das, jenes und ach, guck mal, was du nur für ein Mensch bist und jetzt rette ich dich. Nein, das macht er nicht. Er nimmt dich an, wie du bist, ohne dich anzuklagen. Und Jesus zu glauben, ist viel schwieriger. Das bedeutet, dass ich Jesus so weit vertraue, dass ich ihm mein Leben gebe. Dass er das Lenkrad meines Lebens übernehmen soll. Und er soll mein Leiter sein. Jeden Tag. Durch den Heiligen Geist. Und das ist der viel schwierigere Teil des Christseins. Viele Menschen wollen einfach nur gerettet werden. Gerettet werden von Problemen, gerettet werden von Sorgen, gerettet werden von Umständen. Also wenn ich Jesus als meinen Retter brauche, gebe ich damit gleichzeitig zu, dass ich ein Sünder war, dass ich Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe, die nicht gut waren. Die haben mir nicht gut getan und oft auch sogar anderen Menschen nicht gut getan. Jesus, bitte rette mich. Ich will so nicht weitermachen. Jesus, bitte rette mich. Reinige mich. Reinige mich von meinen Sünden. Und Jesus reinigt dich. Er kommt und nimmt dich an, schmutzig wie du bist, und reinigt dich. Wir wollen zwar, dass Jesus als Retter uns von unseren Sünden reinigt wollen dann aber nicht, dass er uns auch hilft, nicht wieder dreckig zu werden. Es ist viel einfacher, nicht angeklagt zu werden und gerettet zu werden, als wenn einer mit dem Finger auf Dinge legt, die nicht gut sind. Ich habe eben aber gelesen, was in Römer 8 steht. Es ist unsere Bestimmung und der Wille Gottes, Jesus ähnlicher zu werden. Und bekanntlich war Jesus ohne jegliche Sünde. Er war das Lamm, rein und ohne Schuld, sauber. Also Gott möchte, dass wir weitere Schritte im Leben machen und dass wir Jesus nicht nur allein als Retter sehen, sondern auch als unseren Herrn. Und in manchen Dingen oder in manchen Bereichen gelingt uns das auch. Ja? Jeder ist da ganz unterschiedlich. Viele schließen sich zum Beispiel seinem Körper der Gemeinde an, weil sie Jesus vertrauen, wenn er sagt, dass die Gemeinde gut für sie ist. Da vertrauen sie ihm. Aber dann gibt es immer wieder Dinge oder Bereiche, wo sie nicht weiterkommen. Und ein Grund ist oft, dass Jesus in diesem Bereich nicht vorkommt. Das kann die Arbeit sein, das kann die Ehe sein, das kann der Computerbildschirm sein, das kann die Schule sein, das können ganz, ganz viele Sachen sein. Aber ich behaupte mal, jeder, wirklich jeder hat etwas, wo es nicht weitergeht. Der Wunsch ist vielleicht da, aber irgendwie klappt es nicht. Man stagniert, man bleibt stehen und das über Jahre. Und das Blöde dabei ist, dass diese Bereiche oft einen großen Teil in unserem Leben einnehmen und negative Auswirkungen auf die ganz vielen anderen Bereiche haben. Oft ist es so, wenn du in einen Teil deines Lebens Jesus nicht hineinlässt, weil du ihm nicht vertraust oder weil du nicht glaubst, dass er dort wirkt, es Einfluss auf deinen gesamten Glauben nimmt. Und das ist das Problem. Die Bibel gibt uns einige Beispiele von Menschen, wo es ganz ähnlich war. Wo es nicht weiterging, wo Menschen stagnierten, stehen blieben und nicht weiterkamen. Und das über viele Jahre hinweg, wo sie aus eigener Kraft nichts mehr erreichen konnten oder manchmal sogar schon aufgegeben haben, dass sich überhaupt etwas ändert. Sie haben den Zustand akzeptiert und einfach so angenommen. In Markus 5 wird uns von einer Frau berichtet, die 12 Jahre lang an Blutungen litt. 12 Jahre lang. Sie hat alles versucht. Nichts hat geklappt. Kein Arzt konnte ihr helfen. Sie hat viel Geld dafür ausgegeben, um Hilfe zu bekommen. Es ist die Rede davon, dass sie ihr ganzes Vermögen eingebüßt hat für angebliche Ärzte, ohne Hilfe zu erfahren. Außerdem heißt es, sie hat bei diesen Ärzten viel Schlimmes durchgemacht. Ich weiß nicht, welche Methoden die angewendet haben, aber sie waren schlimm und ihr Zustand wurde sogar noch schlimmer als besser. Und diese Frau sah noch eine Chance in ihrem Leben. Eine Chance. Denn sie hatte von Jesus gehört. Sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und sie kämpfte sich durch so eine Menschenmenge und berührte sein Gewand und wurde sofort geheilt. Und Jesus bemerkte, dass eine heilende Kraft von ihm ausging. Und er fragte, wer ihn berührt hat. Die Jünger konnten diese Frage nicht beantworten. Sie sagten nur, die Menschen umdrängen dich von allen Seiten. Wie kannst du denn da nur fragen, wer dich berührt hat? Aber Jesus hat nicht locker gelassen. Er schaute sich weiter um und irgendwann trat diese Frau zitternd vor Angst. Die Bibel sagt, zitternd vor Angst. Vor ihn, denn sie wusste, was passiert war und sagte ihm, was sie getan hat. Und Jesus sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. In Johannes 5 lesen wir, wie Jesus nach Jerusalem ging. Und innerhalb der Stadtmauern gab es einen Ort, wo ein Teich oder ein Gewässer war. Und an diesem Ort lagen Scharen von Blinden, Gelähmten oder Verkrüppelten. Und dort lag auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Und Jesus fragte ihn, willst du gesund werden? Und der Mann suchte so nach Ausreden. Ja, ich kann nicht, ich habe niemanden, der mich da zu dem Teich bringt. Und wenn ich an dem Teich bin, dann sind die anderen vor mir da. Bringt alles nichts. Aber Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und im selben Augenblick war der Mann geheilt. 38 Jahre lang war das Problem des Mannes zu einer Art Lebensstil geworden. Er hatte keinerlei Hoffnung auf Heilung. Er hat aufgegeben. Er hat diesen Zustand angenommen und wahrscheinlich auch akzeptiert. Und jetzt sind diese zwei Beispiele, da geht es um Krankheiten. Aber oft ist es auch in unserem Leben so, da wo Probleme oder Dinge, die uns nicht gut tun, zum Lebensstil geworden sind. Über 12 Jahre, 38 Jahre, keine Ahnung. Und wir fallen immer wieder in dieselbe Falle hinein oder versagen immer wieder an den gleichen Stellen. Vielleicht in unseren Beziehungen, vielleicht sind wir jähzornig und gewisse Situationen lösen das immer wieder aus oder wir sind geizig. Oder es kommen Bilder auf Handy und Laptop, die wir uns eigentlich gar nicht ansehen sollten. Aber es passiert schon wieder. Und alles, was dir bleibt, ist anschließend nach Jesus zu rufen und zu sagen, Jesus, rette mich. Ich habe wieder Dinge getan, die nicht gut waren. Jesus, rette mich. Und was macht Jesus? Er kommt und rettet dich. Und kommt und rettet dich. Und kommt und rettet dich. Weil wir ja auch immer wieder nach ihm rufen. Jesus, rette mich. Jesus ist dein Retter. Und das kann viele Jahre so weitergehen. Jesus macht das. Und ich habe keine Ahnung, was Jesus sich dabei denkt, könnte es mir aber vorstellen. Vielleicht denkt der Kamil, also ich bleibe jetzt mal bei mir als Beispiel. Kamil, jetzt hast du es schon so oft ohne mich versucht. Über Jahre hast du es versucht, mal mehr, mal weniger. Manchmal hast du mich im Anschluss gesucht, oft genug hast du es so hingenommen, wie es war. Aber dass es nicht gut für dich ist, das weißt du eigentlich jedes Mal. Und immer muss ich dein Retter sein. Ich bin zwar gerne dein Retter, aber warum glaubst du an mich, aber mir nicht? Warum überlässt du mir nicht mal das Lenkrad in diesen Dingen? Lässt dich leiten vom Heiligen Geist? Vertraust mir? Warum lernst du mich nicht mal besser kennen? In der Bibel steht alles über mich. Hier stehen meine Ratschläge für dich und werde dann anschließend ganz von mir erfüllt sein. Denn dann wird dich dein Glaube gesund machen. Und du wirst geistlich wachsen und du kommst in eine Kraft, diesen Dingen in Zukunft zu widerstehen. Du wirst ein Überwinder in meinem Namen. Also Jesus möchte, dass du weitere Schritte gehst in deinem Leben und ihm vertraust. Auch wenn das heißt, dass du Angst hast und vielleicht zitternd vor ihm stehst. Aber er meint es gut mit dir, in allen Bereichen deines Lebens. Ich möchte uns noch zum Abschluss ein Beispiel geben, das uns zeigt, ob jemand an Jesus glaubt oder ob er Jesus glaubt. Es ist die Geschichte aus Markus 10. Jesus und der reiche junge Mann. Es kam ein junger Mann auf Jesus zu und kniete sich vor ihn hin. Und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Fragt Jesus. Nur Gott allein ist gut. Aber du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen oder lügen, du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und ehre deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Und ich finde das so schön, in anderen Übersetzungen heißt es, er gewann ihn lieb. Eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Geh und verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Und es scheint so, als ob dieser reiche junge Mann Jesus als seinen Retter erkannt hat. Dann aber legte Jesus seinen Finger auf einen Bereich in seinem Leben, wo er keinen Platz hatte, und sagte: Da will ich hinein. Genau da will ich hinein. Und das war bei dem reichen jungen Mann sein Geld, Finanzen, Materialismus. Und der junge Mann vertraute Jesus nicht in diesen Dingen. Also das heißt, da gab es einen riesigen Bereich, da wollte er Jesus nicht drinne haben. Und er glaubte ihm nicht. Ja? Er glaubte nicht, dass Jesus es gut mit ihm meinte. Er wollte Jesus in diesem Bereich nicht als seinen Herrn haben. Und welcher Bereich ist es bei dir? Ja? Welcher Bereich ist es bei dir, wo Jesus nicht dein Herr ist? Und Jesus kennt diesen Bereich. Und es ist wichtig, dass wir da ehrlich werden. Denn wenn wir wollen, dass sich gerade da was ändern soll, müssen wir ehrlich sein. Und Jesus legt auch seinen Finger auf unsere Bereiche, wie beim reichen jungen Mann, und fragt: Glaubst du an mich? Ja, klar glaube ich an dich. Ich komme immer in den Gottesdienst, lobe dich. Ich lese in der Bibel jeden Tag, ich arbeite mit hier in der Gemeinde, ich erzähle sogar anderen Menschen von dir, ich erzähle meinen Kindern von dir, ich stehe zu dir, Jesus, und ich schäme mich nicht für dich. Und Jesus schaut dich an und gewinnt dich lieb. Aber dann sagt er: Lass mich doch mal rein in deine Finanzen. Fang doch mal an, den Zehnten zu geben. Für mein Reich. Fang an und gib den Zehnten und erlebe, wie die restlichen 90% gesegnet sind. Glaube mir. Glaube mir, dass ich dein Bestes will. Oder du lebst jetzt schon seit Jahren mit deiner Freundin oder mit deinem Freund zusammen in einer Wohnung. Und wahrscheinlich schlaft ihr auch miteinander. Wie wäre es denn mal, wenn ihr damit aufhört? Und heiratet, meine Wege geht und erlebt, was für ein Segen auf einer Ehe liegt. Oder hör doch mal auf, dir ständig Pornos anzuschauen, weil deine Ehe darunter leidet und du deinen Partner damit sehr verletzt. Boah, Jesus, alles, ja, alles, aber bitte nicht Finanzen und Sexualität, ja. Boah, nicht diese Themen. Schau doch mal die ganzen anderen Dinge, die ich aufgezählt habe. Schau doch mal lieber darauf, anstatt auf diese anderen Dinge. Aber Jesus fragt dich: Glaubst du mir, dass ich es wirklich, wirklich gut mit dir meine? Es wird hart werden und nicht einfach. Wenn du mich in Bereiche in dein Leben hineinlässt, wo ich nicht drinne bin, da müssen vielleicht Dinge ausgesprochen werden, Dinge bekannt werden. Und das tut weh und ist nicht einfach. Ich weiß das. Aber ich kann dir eins versichern: Wenn du mich da hineinlässt, werde ich dort wirken. Da bin ich es, der das Lenkrad übernimmt. Und du wirst geistig wachsen und Kraft bekommen. Ich werde dir die Kraft geben, die du brauchst. Liebe Gemeinde, ihr könnt mir glauben, also es war nicht leicht, diese Woche über Bereiche zu schreiben, wo Jesus nicht drin vorkommt. Und das war ein absolut innerlicher Kampf. Aber mir hat es geholfen, indem ich auf der einen Seite ehrlich zu mir selber war, aber vor allem auch ehrlich zu Jesus. Und wir können uns selber sehr gut belügen. Also ich kann das sehr gut. Aber Jesus können wir nicht belügen. Und was mir über viele Jahre geholfen hat, war, dass ich mit anderen Menschen drüber gesprochen habe. Vertrauenspersonen, wo ich wusste, das bleibt bei denen. Denen kannst du vertrauen. Aber wichtig war es, dass es ausgesprochen wurde und es bekannt wurde. Und als es ausgesprochen war, wäre es so schön gewesen, wenn die Heilung sofort eingetroffen wäre. So wie nach 12 oder 38 Jahren bei den beiden Beispielen. Aber das war es oft nicht. Einmal schon, da habe ich bei einer Gemeindefreizeit vor allem bekannt, dass Jesus nicht bei mir auf der Arbeit vorkam. Aber bei den anderen Malen war es wirklich ein langsamer Prozess. Und manchmal musste ich es öfter bekennen und aussprechen. Aber was ich merkte, war, dass Jesus sich die Chance nicht nehmen ließ, in diesem Bereich zu wirken. Er lässt sich die Chance nicht nehmen. Wenn du ihm sein Herz öffnest, dann sagt er nein, nicht nein, sondern er wirkt. Und was mir wichtig heute Morgen ist, dass wir verstehen, als Gemeinde, dass Jesus nicht nur unser Retter sein will, dass er mehr sein will. Er möchte, dass wir immer weitere Schritte auf ihn zugehen und immer mehr das Steuer überlassen, ihm vertrauen und auch erkennen, was unsere Bestimmung ist. Geistlich wachsen, um Kraft zu bekommen. Denn es gibt so viele Menschen, die Jesus brauchen. Und Jesus braucht starke und kräftige Nachfolger, die er gebrauchen kann, damit diese Menschen erreicht werden. Ich möchte zum Abschluss noch beten und wir können dazu sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich. Wir loben und preisen dich, dass du unser Retter bist, dass du ans Kreuz gegangen bist und ja für unsere Schuld gestorben bist, dass wir diese Freiheit, die wir durch dich und das Kreuz haben, erkennen dürfen. Ich möchte von Herzen Danke sagen für diese Gemeinde, dass du Gemeinde geschaffen hast, wo wir leben können, wo wir wachsen können, wo wir so sein können, wie wir einfach sind, mit all unseren Fehlern, mit all unseren Problemen und dass wir immer wieder deinen Rat erfahren, dein Wachstum erfahren und wir hier unsere Kraft finden. Und Herr Jesus Christus, so rühre unsere Herzen an, die von jedem Einzelnen, dass wir mehr Schritte auf dich zugehen, dass du immer mehr der Herr in unserem Leben bist. Jeder hat Bereiche, wo du nicht vorkommst. Und bitte geh da rein. Geh da rein und wirke, heile, ja, und verändere uns. Dafür danke ich dir. Amen.